Herzlich willkommen im Manke Kompetenzzentrum zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin da mal erfolgreich. Auch heute werden wir mit einem besonderen Gast über das Thema Erfolg sprechen. Wir werden diskutieren, wir werden durchdenken und wir werden genau nachfragen, was die Definition von Erfolg ausmacht. Ihr Lieben, endlich ist es soweit. Ihr habt mich so oft gefragt, ob es spannende Banker gibt, ja? Und es gibt einen. Also nein, es gibt viele. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, lieber Heiko. Vielleicht könnt ihr euch noch an den Podcast mit der wundervollen Nicole Trautmann erinnern. Und die hat doch damals so begeistert von ihrem Ehemann gesprochen. Und ich weiß gar nicht, ob ihr es noch wisst oder nicht. Es hat jetzt ein paar Wochen gedauert. Heiko, wir beide haben hin und her gemailt und es ist wirklich für Martin und mich eine ganz große Ehre und Freude, dass du von Frankfurt heute zu uns gekommen bist. Ganz herzlich willkommen, lieber Heiko Trautmann. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
Vielen Dank. Es ist echt schön, dass ich hier sein darf und ich freue mich da total drauf, was das heute wird. Und es gibt, glaube ich, wirklich viele spannende Banker.
Ja,
das
doch.
Bin ich nicht nur alleine.
Nein, nein. Und wir werden auch über dein Team sprechen. Und ich gebe dir recht, unsere Grundausbildung, Banker zu sein, die verbindet uns. Aber du bist nochmal, jetzt könnte man sagen, ein ganz besonderer Mensch. Denn ich habe dich ja eingeladen, weil ich dich gerne als Mensch besser kennenlernen möchte. Denn also ich sag's mal in TKS-Methode, was stimmt nicht mit dir, eine eigene Bank zu gründen?
Es ist auf jeden Fall eine verrückte Idee.
Ja.
Jetzt bin ich aber nicht nur alleine gewesen, Wir haben ein ganzes Team gehabt. Die Bank ist entstanden aus auch dem Zusammenschluss von verschiedenen Ideen und Geschäftsmodellen. Der Fokus war aber tatsächlich darauf, einfach zu sagen, was können wir anders machen? Was bringt wirklich einen Mehrwert? Es gibt ja in den letzten Jahren schon so ein paar Neobanken, die auf den Markt gekommen sind. Und da wollten wir uns abheben und sagen, wir haben eine ganz klare Vorstellung, was Bedürfnisse von Kunden sind und wie wir die unterstützen können. Und das war das Ziel.
Und jetzt bin ich ja bekannt für andere Fragen als andere stellen, ne? Wie geschieht sowas? Also bist du so samstags aufgewacht und hast zu Nicole gesagt, Schatz, es ist soweit, ich gründe meine eigene Bank? Oder war das ein Prozess oder gab es Menschen, die gesagt haben, boah, Heiko, hast du Lust? Also träumt man davon oder ist das in einer Partylaune entstanden? Also ich bin gespannt.
Also ein paar Geschäftsmodelle entstehen ja wirklich aus Partylaunen und das müssen auch gar keine schlechten sein. Bei uns war es ein Prozess, der mich persönlich über mehrere Jahre begleitet hat. Wenn du mich jetzt fragen würdest, als ich angefangen habe mit einer Bankausbildung, was das Ziel ist, da hätte ich nie gedacht, dass ich mal eine eigene Bank gründe oder dann Vorstand werde. Die erste Idee in Richtung einer Bankgründung hat sich ergeben 2017, als mein damaliger Arbeitgeber beschlossen hat, ach, Bank ist eigentlich keine gute Idee, wir wickeln mal die Bank hier ab. Und dann hatten wir dort mit ein paar Kollegen überlegt, was könnten wir vielleicht selber draus bauen, mit unseren Erfahrungen können wir das vorantreiben. Hatten auch schon eine kleine GmbH gegründet, um mal ein Setup zu haben, haben Ideen gewälzt, haben ein paar PowerPoints gezeichnet, aber kamen nicht so wirklich aus dem Quark. Haben das dann auch irgendwann einschlafen lassen und nachdem wir da diese Bank abgewickelt hatten, war ich selbstständig, habe dann einen engen Kontakt gehabt zu einem früheren Kollegen einer anderen Bank, der einen Fintech gegründet hatte. Die hatten sich um internationale Studierende gekümmert, die nach Deutschland kommen, waren da schon sehr, sehr erfolgreich nach ganz, ganz kurzer Zeit und hatte dann zu mir gesagt, Mensch, wir haben ja jetzt schon eine Partnerbank, das läuft auch ganz gut, aber wir wollen das Ganze weiterentwickeln. Lass uns doch mal überlegen, was wir damit machen können. Dann hat man damals schon überlegt, das war sozusagen die Variante 2.0, und haben gesagt, Mensch, das ist ja ganz cool, wir haben hier eine Kundschaft, die Gesellschaft ist profitabel, wir haben Einlagen, was machen wir jetzt mit den Einlagen? Mhm. Und da fingen die Fragezeichen an. Mhm. Das war so 2018, 2019, da gab es noch Negativzinsen. Das war so nicht so ganz spannend, was man mit Geld macht. Mhm. Da ist uns nichts Wirkliches eingefallen. Und bevor wir noch weitere zündende Ideen hatten, kam dann auch noch Corona dazwischen. Mhm. Da wusste man dann sowieso nicht, was passiert mit den Studierenden. Können die noch nach Deutschland? Wann können sie wieder nach Deutschland? Also haben wir das dann auch erstmal einschlafen lassen. Und knapp anderthalb Jahre später rief er mich wieder an, der Basti, und sagte, du, ich habe jetzt die Lösung, was wir mit dem Geld machen. Ich habe da jemanden getroffen, der hat genau das Problem von der anderen Seite. Mhm. Dann hatten wir ein Telefonat, da habe ich ja meinen Mitvorstandskollegen kennengelernt. Der hatte damals Vermittlungen von kleinen mittelständischen Unternehmen hier in Deutschland, die Exportgüter herstellen und dann international unterbringen. Und da braucht dann halt die Refinanzierung. Dann sagt, das passt zusammen. Mhm. Da war diese Idee geboren und dann relativ schnell hat man noch einen weiteren Gesellschafter identifiziert, der das Ganze auch dann finanziert. Mhm. Und so ist das über diesen Prozess entstanden, zu sagen, wir gründen eine Bank und decken damit auch wirklich einen Bedarf ab.
Da steckt ja wieder alles drin, ne? Von Menschen, die dir im Leben mal begegnet sind, über... Du hast vorher Leistung abgerufen, die konnten sich an dich erinnern, bis hin zu Zufällen, die gerade zusammenpassen. Und dann, also es ist wundervoll, ja. Ich muss es aber doch noch mal fragen. Hast du mal gezweifelt, so eine eigene Bank zu gründen? Oder als die Idee entstanden war, eben an dem Punkt, wo du gerade warst, warst du nur noch voller Euphorie und musstest ständig dran denken? Also das sind so Sachen, die mich total interessieren.
Also ich glaube, bei den ersten beiden Versuchen kamen wir gar nicht so in die Tiefe rein, dass da Zweifel hätten aufkommen können. Bei dem dritten Versuch dann nachher wurde es ja so nach und nach ernster. Wir haben dann angefangen, die ganzen Unterlagen zu schreiben und vorzubereiten. Da bist du auf jeden Fall erstmal voller Euphorie. Mhm. Dann kommt der nächste Punkt, dass du dann irgendwann dieses Papierwerk einreichst bei den Regulatoren. Und dann kriegst du irgendwann halt mal Fragen. Und das ist ja so ein Punkt, wo du überlegen kannst, Mensch, mache ich hier überhaupt alles richtig? Das war bei uns, glaube ich, nicht der Fall. Sondern wir haben das wirklich als Chance verstanden. Wir haben auch von Anfang an in der Kommunikation auch mit der Aufsicht gesagt, wir sind nicht perfekt. Wir wissen, wir brauchen Unterstützung bei dem Thema. Und das kam gut an. Und das hat uns auch dann geholfen, dass wir sagen, wir zweifeln nicht dran, wir werden das schaffen. Und nehmen, wenn da Fragen kommen, das immer als Hinweis auf, dass wir an uns arbeiten müssen. Und das hat uns auch unheimlich weitergebracht. Und so haben wir das auch immer in das ganze Team herein kommuniziert.
Ja, also wenn ich dir so zuhöre und ich finde es ganz wundervoll, wir sind ja voll im Thema drin und direkt schon tief, finde ich. Ihr seid Visionäre und ihr seid Mega-Umsetzer, oder? Würdest du sagen, das ist es? Oder seid ihr noch was ich noch nicht bis jetzt entdeckt habe?
Passt auf jeden Fall gut von der Beschreibung, weil du brauchst auch diese Vision, um was voranzutreiben. Idealisten sind wir, glaube ich, auch nochmal, um einfach wirklich gerade in dieser Anlaufphase das alles noch voranzutreiben, wo du auch nicht weißt, wann haben wir das Ziel wirklich richtig vor Augen, wie lange dauert es noch. Wir hatten Zeitpläne gehabt, die waren deutlich schneller gewesen. Wir hatten auch zwischenzeitlich mal Rückmeldungen von der Aufsicht, die uns dann haben hoffen lassen, dass es schneller geht. Dann hat sich doch mal wieder was verzögert. Du weißt halt dann irgendwann auch, du bist abhängig noch von anderen. Und wir sind halt auch nicht die Einzigen, die dann dort bearbeitet werden. Uns hat mal ein Kollege da von der Aufsicht gesagt, er hat 27 verschiedene Themen gerade auf dem Tisch.
Ja, ja.
Und dann merkt man, klar, für uns sind wir die Welt.
Ja, ja.
Bei anderen Dritten gibt es auch noch andere Themen, die den bewegen. Und das haben wir halt einfach auch gelernt dabei.
Ja, ja. Und du hast vorhin einen Satz gesagt, als wir uns unterhalten haben, den habe ich fest in mir abgespeichert. Da hast du gesagt, und als nicht alles so einfach durchgerutscht ist, da haben wir uns immer gesagt, dann müssen wir es einfach nochmal erklären und nicht aufgeben. So, das finde ich so wohltuend, denn jetzt gerade kriegt es ja ein Bild, wenn die noch 27 andere Fälle auf dem Tisch haben, dann ist es denen halt ein Fall und nicht die Welt, wie es für uns dann in dem Moment ist. Ne? Genau. Jetzt ist natürlich spannend. Jetzt fragen sich alle, welche Bank hat er denn gegründet? Also was ist denn da los? Wie dürfen wir uns das vorstellen? Was ist die Bank und was macht ihr?
Genau, also die Bank heißt FIB, Frankfurt International Bank AG. Mhm. Wir haben ein ganz klares Geschäftsmodell, wo wir mit den internationalen Studierenden auf der einen Bilanzseite halt Einlagen haben. Diejenigen, die das nicht so kennen, du brauchst als internationaler Student außerhalb der EU einen Finanznachweis, um hier das Visum zu bekommen fürs Studium. Das muss eingezahlt werden, dafür bieten wir das Konto an. Mhm. Und auf der anderen Seite unterstützen wir dann die deutschen mittelständischen Unternehmen bei ihren Exporten weltweit. Mhm. Das Ganze funktioniert dann mit einer staatlichen Deckung. Das ist ganz schön für uns, weil das Risiko dadurch ein bisschen eingeschränkter ist. Und das uns unterscheidet dann sicherlich von anderen Banken, dass wir nicht jetzt das 5.000. kostenlose Girokonto anbieten oder dann vielleicht irgendwie ganz viel Kryptohandel machen oder sonstigen Einhandel, sondern wirklich der Fokus, und das ist ja auch einer unserer Schlagwörter, also wir haben das übersetzt, FIB, Focus Impact Boost, wirklich der Fokus liegt darauf, das zu machen, was wir wirklich können und was auch die Kunden brauchen.
Ja. Und ich mag ja euer Leitbild, du hast es jetzt gerade schon erklärt, wofür die drei Buchstaben F, I und B stehen. Und Fokus ist ja eins meiner ganz großartigen Leidenschaften. Und wollen wir da noch ein bisschen tiefer reingehen, was diese drei Buchstaben konkret für euch heißen? Also Fokus hast du uns gerade schon erklärt. Das I habt ihr mit Impact übersetzt. Was steckt da dahinter?
Das ist auch die Wirkung, die das auf die Kunden hat. Also gerade den Studierenden wird zum Beispiel die Möglichkeit gegeben, überhaupt erst so ein Studium aufzunehmen, dadurch, dass wir so ein Konto anbieten können. Das Geld müssen sie natürlich selber noch aufbringen, aber es hat halt einen unheimlichen Impact auf den weiteren Lebensweg bei denen. Und bei den Unternehmen ist das Gleiche, dass die halt einfach andere Geschäftsmöglichkeiten noch wahrnehmen können. Und dadurch schließt sich dann noch der Kreis zu dem Boost nachher, dass das halt einfach tatsächlich ein Antrieb ist, das Geschäft zu erweitern, die Lebensmöglichkeiten für sich zu erweitern.
Ja, und jetzt ist ja spannend, also ich weiß, ihr sitzt in Frankfurt. Und jetzt hören die ja im Moment nur unsere Stimmen, ne? Und ich würde sagen, du bist einer der coolsten Vorstände, die ich jemals getroffen habe. Ihr kommt nicht darauf, warum. Deshalb solltet ihr euch auf jeden Fall noch das Cover angucken. Aber ich finde so cool und was mir unfassbar viel Energie gibt in unserem Gespräch ist, wenn du von deinem Alltag erzählst, denn eine Rolle, die habt ihr noch, sonst wird das, glaube ich, nicht klappen, wenn ich das bewerten darf. Ihr seid unglaubliche Teammenschen. Ne? Also was müssen wir uns vorstellen? Seid ihr eine Bank mit Geschäftsstelle und Turm und du sitzt ganz oben? Oder wie dürfen wir uns das vorstellen, so ein Alltag?
Also wir haben natürlich Büroräume, ganz überschaubar sind, ich glaube, knapp 300 Quadratmeter, die wir irgendwie haben. Ganz unprätentiös sind zwei große Räume, wo wir alle zusammensitzen. Vorstand hat kein eigenes Büro. Wir haben Besprechungszimmer, sitzen da alle zusammen, ganz bescheiden im ersten Stock, sind Untermieter unseres Kooperationspartners. Das ist ganz nett, dann auch, sind auch ganz nah bei denen. Haben auch keine Besonderheiten. Jeder hat so seinen zwei Bildschirme, einen Laptop, Tastatur. Ganz, ganz überschaubar. Wir haben ein paar schöne Pflanzen und ich bin ganz neidisch auf die Küche, die ihr hier habt. Dann haben wir nochmal Optimierungspotenzial bei uns.
Yay, so können wir uns gegenseitig gute Ideen geben. Ja. Und ich mag dich das einfach fragen, arbeitet ihr remote oder müssen die alle morgens kommen oder wie macht ihr das mit euren Leuten?
Wir machen es komplett flexibel. Ja. Also wir haben überhaupt keine Vorschriften. Wir sagen jetzt nicht, ihr müsst an drei Tagen die Woche ins Büro kommen und davon muss mindestens einer der Dienstag sein oder sonstiges. Total flexibel. Wir haben Kollegen, die sind wirklich 5 Tage die Woche im Büro, weil sie einfach den Abstand von zu Hause wollen. Bei mir sind es meistens 2 oder 3 Tage und remote funktioniert mittlerweile auch einfach alles und es ist auch ein Punkt, wo wir Mitarbeiter damit anwerben können, dass wir wirklich interessanter sind als mit einer strikten Policy. Ihr müsst jetzt fest im Büro sein, weil das bringt nichts weiter. Uns ist wichtig, dass wir einfach ein Vertrauen haben, dass das ganze Team an den Themen arbeitet. Wenn mal eine Deadline da ist, haben wir das ganz klare Verständnis, das kriegen wir auch hin. Wir haben auch das Verständnis, wenn wir sagen, es ist sinnvoller, wir treffen uns mal alle für einen Workshop und malen dann halt an der Wand, dann machen wir das auch. Aber ansonsten lassen wir da die Freiheiten und sind da bisher auch sehr, sehr gut gefahren.
Und das Vertrauen bekommt ihr komplett zurückgespiegelt. Ne?
Ja. Den Eindruck habe ich definitiv im Team. Das ist ja eine kleine Truppe, wir sind jetzt 27. Da bist du aufeinander angewiesen, dass du dich unterstützt. Und was auch bemerkenswert ist in dem Team, jeder hat natürlich seine Kernaufgaben, aber jeder hat in der Regel auch nochmal so eine zweite oder dritte Säule, die er halt richtig gut beherrscht und hat dann nochmal verschiedene Hüte auf.
Oh, da sprichst du mein anderes Lieblingsthema an. Also, wie findet ihr neue Leute? Sind das Entwicklungshelfer? Haben die mal Lust auf ein Abenteuer? Oder guckt ihr im Markt, wer sind die Stärksten? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, da gab es mehrere Phasen. Mhm. Also, als wir begonnen hatten, waren wir zu dritt, die auch dann mit im Gründungsteam da sind. Mhm. Die haben die Anträge geschrieben und haben das erstmal alleine gemacht mit ein bisschen externer Unterstützung. Mhm. Dann, als wir den Antrag eingereicht hatten, haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir ja so langsam in die Vorbereitung kommen, operatives Doing, und haben dann überlegt, wir wollten noch nicht draußen gehen, weil du machst das einfach nicht, zu rauszugehen und sagen, jo, ich gründe jetzt eine Bank, wer will. Wir hatten auch noch ein paar Geheimhaltungsthemen mit dem Kooperationspartner, das ist eine Partnerbank, deswegen lief das im Stillen ab. Also sind wir dann erstmal auf unser Netzwerk zugegangen und haben mal versucht zu überlegen, wer könnte offen sein, und wie spricht man den oder diejenigen am besten an. Mhm. Und da gab es viele Zufälle, wo es einfach gerade gepasst hatte, weil dann sich ein Geschäftsmodell geändert hat. Und dann waren wirklich so die ersten 10, die im Team dazu kamen, waren wirklich rein aus dem Netzwerk, ganz, ganz im Stillen kommt. Dann haben wir teilweise mal mit Personalberatern auch gearbeitet, im kleineren Bereich. Und die dritte Phase war jetzt eigentlich in dem Moment, als wir nach draußen öffentlich wurden, als wir die Lizenz hatten, dass wir auch sehr, sehr viele Initiativbewerbungen bekommen. Dann kommt dann mal was über LinkedIn insbesondere ein, wo einfach die Leute neugierig geworden sind auf uns. Und die sehen ja im Moment im Profil auch erst noch das Thema der Exportfinanzierung draußen und das schon neugierig gemacht, und mehr erzählen wir dann immer im Gespräch. Also das ist im Moment ein Punkt, wo wir auch aktiv angesprochen werden. Und es ist total spannend, auch mit den unterschiedlichen Persönlichkeiten, die wir da sehen.
Ja, super. Und jetzt gleich mag ich mit dir natürlich stark zu dir kommen, weil du bist ja eine ganz inspirierende Person und Mensch für mich. Und deshalb, was ist so euer Ziel mit der Bank? Habt ihr wahrscheinlich einen klaren Fahrplan, wo, bis wann, was?
Also ganz klaren Fahrplan in Richtung Zeit haben wir nicht, weil uns auch der ganze Prozess bisher gelehrt hat, da gibt es zu viele Variablen, die das ganze Thema beeinflussen. Mhm. Was wir natürlich machen wollen, ist einfach die Marktstellung in diesen beiden Geschäftsfeldern auszubauen. Mhm. Wir wollen natürlich gucken, was können wir den Unternehmen noch zusätzlich anbieten. Immer aber unter dem Aspekt wirklich, Schuster bleibt deinen Leisten in der Richtung. Bei den Studierenden ist die Fantasie dahingehend, dass wir uns erhoffen, dass die auch längerfristig bei uns bleiben. Mhm. Es gibt halt Analysen, dass auch ein Großteil der Studenten nach 10 Jahren noch hier in Deutschland ist.
Ja, wow.
Und das ist dann auch das Thema, dass wir hier halt für uns auch sehen, wir leisten einen Beitrag, diesen Fachkräftemangel einfach mit anzupacken. Und da haben wir natürlich schon die Hoffnung, dass wir sagen, wenn wir jetzt halt unser Angebot erweitern mit einem laufenden Konto und dann einfach mal da die Verbindung zu halten und vielleicht dann noch weiterzuentwickeln. Ob wir dann alle Produkte selber entwickeln wollen oder eher mit Partnern, das muss man dann halt sehen. Aber die Vision ist auf jeden Fall in der Richtung, bei dem auch zu bleiben, was wir wirklich verstehen.
Und das feiere ich natürlich sehr, ne? Weil Fachkräftemangel im Mittelstand, das kann sich jeder vorstellen. Von daher ja, tausend Dank, dass ihr das macht, und ich finde es total inspirierend, und ich bin mir ganz sicher, wir beide haben nicht das letzte Mal zusammengesessen, und wenn wir uns einfach treffen und ich ein bisschen in deiner Nähe sein darf, um diese Energie zu spüren, ich finde es magisch, wirklich. Was ich aber auch total gut finde ist, und darauf freue ich mich jetzt sehr, wenn du Lust hast, dann lass uns doch mal über den Menschen Heiko Trautmann mehr sprechen, und du hast dir unglaublich viel Mühe gegeben in der Vorbereitung, uns da auch mitzunehmen, und dafür erstmal ein großes Dankeschön. Und der Podcast heißt ja, ich bin da mal erfolgreich, und ich mag dir die erste Frage bewusst so stellen, denn man könnte jetzt meinen, einer deiner größten Erfolge ist, diese Bank gegründet zu haben. Du beschreibst aber was komplett anders. Was ist dein größter Erfolg im Leben?
Es gibt wirklich viele Themen mit Erfolg. Also die Bank ist nachher so ein i-Tüpfelchen hinten dran, aber viele Schritte auf dem Weg haben das ermöglicht. Da gehört das familiäre Umfeld dazu. Mhm. Also die Geburt von unseren Töchtern ist einfach ein geniales Thema. Und auch ansonsten Menschen aus ihrer Komfortzone herauszuholen, die mitzunehmen, die für ein Thema zu begeistern. Das hat jetzt so super gepasst halt bei uns in der Bank. Gerade die wussten nicht, auf was sie sich einlassen. Und die dann zu bewegen, wirklich was Neues auch zu wagen und denen den Mut zu geben irgendwie, das finde ich halt richtig, richtig genial.
Hast du denn einen Tipp für uns, wie du dann Menschen mitnimmst? Also arbeitest du mit einer PowerPoint-Präsentation? Besprichst du die mit einem Podcast? Oder sind es einfach Gespräche? Oder?
Also es waren wirklich reine Gespräche, keine großen PowerPoints. Das habe ich früher auch immer gerne gemacht. Ist auch schön, sich mal die Sachen zu visualisieren. So wie mit dem Spickzettel in der Schule. Du schreibst einen Spickzettel, dann bist du eigentlich dadurch besser vorbereitet und brauchst ihn nachher gar nicht.
Ja, genau.
Das ist, ansonsten ist, glaube ich, einfach, ich bin ja ein grundsätzlich optimistischer und positiver Mensch. Das ist ja das, was Nicole auch gesagt hat, dass sie bei dir zu Besuch war. Und das hilft natürlich dann schon noch einfach, die Leute mitzunehmen dann schon nochmal, weil ich glaube, das ist auch authentisch, wenn ich dann halt einfach mit diesen ganzen positiven Themen auf sie zugehe und dann ist so eine verrückte Idee vielleicht nur noch halb verrückt.
Hast du eine eigene Definition für Erfolg?
Ja, für mich selber wirklich meine Entscheidung treffen und umsetzen zu können, ist ganz wichtig. Ja. Das dauert einfach eine Zeit lang, bis man das erreicht, also zumindest im Berufsleben, im persönlichen Leben kann man das, glaube ich, viel, viel schneller selber erreichen, aber auch da ist immer wieder mal so überlegen, was bedeutet das auch für andere. Und nicht nur sich selbst in den Fokus stellen, aber sich selbst auch nicht zu sehr zurückzunehmen.
Und mit dem Wissen von heute und diesem Weg und auch die Bankgründung, hast du ja vorhin mit uns geteilt, waren ja auch 2, 3 Anläufe. Hat sich die Definition von Erfolg für dich verändert in den letzten Monaten und Jahren?
Ich glaube nicht. Nee. Also ich denke, das ist wirklich das Thema eher diese Komfortzone, das zu ermöglichen und vielleicht auch das unbewusst zu machen. Ich glaube, das ist zum Beispiel schwerer jetzt, jemandem zu sagen, du bewegst dich jetzt aus der Komfortzone heraus, du machst das jetzt so und so, sondern das ist im Unbewussten. Wir haben das jetzt in den letzten Wochen ein paar Mal gehabt, wo wir so Personalgespräche intern gemacht haben. Und dann habe ich auf dem einen oder anderen auch mal versucht, das wieder zu spiegeln, aber eigentlich gemerkt hat, dass er jetzt aus seiner Komfortzone da herausgekommen ist. Und das ist schön, wenn die es gar nicht merken und großartig. Es dann gemacht haben einfach.
Ja. Und jetzt hast du ja in meiner Welt eine tolle Karriere hingelegt, wenn ich das ganz wertschätzend so benennen darf. Ich stelle mir das immer so vor, eine Karriere ist ja nicht, wir starten heute und sind in 20 Jahren oben am Ziel, sondern wie war deine Karriere? Gab es Wendepunkte? Gab es auch Herausforderungen, wo du dann mit Nicole geredet hast und gedacht hast, was machen wir jetzt? Also,
also ursprünglich bin ich ja mal in der Bank gelandet, weil wir in der 12. Klasse Berufsberatung hatten und mir damals jemand sagte, geh zu einer Bank, dann musst du mit 40 nicht mehr arbeiten. Da habe ich gesagt, klang super.
Super.
Ich glaube, du
bist der erste Mensch, der sagt, die Berufsberatung in der Schule hat mich zu meinem Beruf gebracht. Finde ich großartig.
Ja, also es war tatsächlich so in der Richtung und ich habe dann ganz normal die Ausbildung gemacht und hatte da auch noch gar keine Vorstellung zum Thema Karriere. Wir haben ja beide so einen Sparkassenhintergrund. Ich war halt bei der Landesbank, habe aber auch dann diese Weiterbildungsthemen abwickeln können. Bin dann relativ früh an einen Chef geraten, der dann gesagt hat, ach, da sehe ich Potenzial. Ich will dich da auch noch mit nach Bonn schicken zur Sparkassenakademie. Fand ich super. Als ich dort dann war, habe ich aus einer Wette mit meiner damaligen Freundin heraus gesagt, ich finde schneller als du einen neuen Job, weil sie sich irgendwo beworben hatte. Endete damit, dass ich am Tag der letzten schriftlichen Prüfung gekündigt habe bei der Hela war. Wow. War dann ein Verräter der Sparkassenorganisation, bin zu einer Privatbank. Das war auf jeden Fall so ein Wendepunkt, so ein richtiger. Wurde da auch geächtet, wurde nicht mehr eingeladen zu den ganzen Veranstaltungen.
Oha. Ich gehöre auch mit dazu.
Genau, da haben wir auch wieder eine Parallele. Ja. Das war auf jeden Fall so ein Wendepunkt. Da hat sich das tatsächlich auch ergeben, dass ich immer wieder jemanden hatte, der mich gefördert hatte, sodass ich dann auch in eine Leitungsposition kam. Und der nächste Einschnitt war dann tatsächlich, dass es da auch einen Wechsel auf der Vorstandsebene gab. Und der dann für mich zuständige Vorstandsrat hat, Mensch, du hast so ein tolles Spezialwissen. Das versuchen wir jetzt auf breitere Basis nochmal zu stellen. Hat mir da nochmal auch Möglichkeiten gegeben zur Weiterbildung. Da war ich dann in den USA in der Business School zum Management-Lehrgang auch nochmal. Das war auf jeden Fall nochmal ein inhaltlichen Punkt, wo ich gesagt habe, da nochmal ein bisschen weiterzugehen. Ja. Und ein anderer Wendepunkt war sicherlich auch das Thema dann Wechsel zu einer Bank, eigentlich mit der Aufgabe, die zum Wachstum voranzutreiben und stattdessen sie abzuwickeln. Das war dann auch nochmal eine ganz, ganz spannende Erfahrung, sowohl inhaltlich als auch dann auf der Führungsebene dann halt auch da wieder ein Team an Bord zu halten.
Hast du das damals als Rückschritt oder Misserfolg wahrgenommen oder war das eine Chance, so eine Abwicklung von der Bank mal mitzuerleben? Oder gab es vielleicht auch Momente, wo du Angst hattest, wie geht's weiter?
Ich fand es von Anfang an als Chance. Mhm. Es war aber auch zu einem Punkt, da war ich schon Mitte 40. Mhm. Das heißt, da war schon einiges an Lebenserfahrung drin. Und ich habe mir gedacht, es geht immer irgendwie weiter. Ja. Und da war ja schon ein Netzwerk, deswegen war ich mir sicher, ich finde dann auch was anderes. Ja. Und habe es deswegen als Chance gesehen und gesagt, Mensch, so eine Bank mal abzuwickeln, daraus zu lernen, das bringt auch was. Und da hat man auch wirklich dann nachher der letzte Rest, der da an Bord war, der hat das genauso verstanden. Und das war damals auch diese Überlegung, aus diesem Kernteam heraus dann den ersten Versuch einer Bankgründung zu starten.
Ja, und ich hoffe, du nimmst mir die Frage nicht übel, aber sonst sagst du einfach weiter, dann fällt die nächste. Kein Problem. Jetzt ist es ja so, deine Geschichte hört sich ja an wie so ein perfektes Drehbuch, finde ich. Ne? Also du bist gefördert worden und andere haben dich mitgenommen, haben deine Potenziale gesehen. Kannst du das beschreiben, was deine Gegenleistung dafür war, dass die das wahrgenommen haben? War das Erfolg? War das Abliefern? War das auch vielleicht das ein oder andere Mal aushalten? So gerade junge Menschen hören uns ja auch zu. Mhm. Und ich mag immer gerne auch auf diesen Punkt kommen, wenn ich so Gäste wie dich habe. Das läuft ja nicht immer nur rund. Ne? Wir machen ja auch mal Fehler und wir haben ja auch mal Misserfolg. Kannst du beschreiben, warum die dich mitgenommen haben und wie ihr damit umgegangen seid, wenn es mal nicht planmäßig lief?
Es hat sicherlich geholfen, dass ich unheimlich viel Spaß an dem habe, was ich tue. Mhm. Das erleichtert viel, also habe ich da viel reingebracht in Ideen, auch viel Zeit und Aufwand. Habe, glaube ich, auch Punkte gesammelt dadurch, dass ich meine Meinung relativ offen vertreten habe. Und tatsächlich auch Widerstandsfähigkeit in der Richtung, ich war halt lange Jahre im Kreditgeschäft.
Ja, gut.
Da geht nicht alles immer gut. Und dann muss man es auch mal aushalten. Ja. Also der erste Kredit, der einem in die Binsen geht, oh, da denkst du auch, Mann, was habe ich bloß gemacht? Mag mich mein Chef noch, wann verliere ich meinen Job oder sonstiges? Oder auch den ersten Kredit überhaupt, den ich jemals genehmigen durfte. Mir hat die Hand gezittert ohne Ende. Und ich bin ganz happy, denn die Firma gibt es heute noch.
Alles gut gegangen.
Da bin ich echt glücklich gewesen. Aber das sind schon so Themen, wo du dann überlegst, Mensch, nimm dir das jemand persönlich, weil du musst erst die Erfahrung sammeln, dass das einfach zum Geschäft dazugehört, dass das auch mal dann schief geht. Oder auch dann ein Punkt, wo du das erste Mal mitkriegst, du musst dich von einem Mitarbeiter trennen, weil es nicht funktioniert oder weil auch die Bank auf einmal eine andere Meinung vertritt, eine andere Strategie verfolgt. Das sind schon so Themen, das muss man erstmal lernen. Ja. Und das sind dann die Sachen, die nicht so unbedingt drehbuchmäßig super sind. Und die wird es auch immer wieder geben.
Und wenn du das so sagst, dann schließt sich natürlich meine nächste Frage an. Wie wichtig findest du es, vielleicht manchmal auch sich selbst oder anderen zu vergeben auf so einem Weg nach oben?
Also ich bin ja da schon bei dem Thema wirklich Regret. Es gibt ja das schöne Buch dazu auch. Das gehört einfach wirklich dazu. Ja. Und man muss auch immer berücksichtigen, es gibt immer die Sicht des anderen auch.
Ja.
Und der anderen.
Ja.
Und nicht nur die eigene. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Bestandteil bei sagen, Mensch, warum hat der jetzt so gehandelt, gerade in dem Moment? Was hat ihn bewegt? Und das ist ein wesentlicher Bestandteil in jeder Kommunikation aber auch. Dass man einfach immer vergegenwärtigt, wenn ich was rüberbringen will, in welcher Situation ist der andere gerade, was passiert bei ihm? Und wenn dann mal irgendwie auch dann was als Antwort kommt, wo du denkst, oh, was war das jetzt? Und ich dann nachher merke, okay, der hat an dem Tag hier sich zusammengerissen, ist nochmal mit 40 Fieber, dann geht das in eine andere Relation. Und sagt, Mensch, vollkommen in Ordnung, dass du jetzt so agiert hast. Hätte ich es vorher gewusst, hätte ich vielleicht auch selber mich ganz anders da verhalten.
Ja, ja. Und ich finde das schön, dass du das ansprichst, denn es gibt ja auch den schönen Satz, um den anderen zu verstehen, musst du mal in seinen Schuhen gelaufen sein.
Genau.
Aber ich finde, es hat noch mal eine besondere Bedeutung, dass du das auch sagst. Denn ob das Kunden sind, ob das Mitarbeiter sind, ob wir das selber sind, wir sind halt nicht jeden Tag im gleichen guten Mindset oder körperlichen Zustand. Brichst du diese Gespräche dann ab, wenn du merkst, der andere ist gar nicht so aufnahmebereit, oder bietest du Hilfe an oder lässt du es ruhen?
Ist situativ. Ich versuche, das nochmal in die Richtung zu bringen und sage, okay, ich habe jetzt hab eine gewisse Wahrnehmung, warum das in diese Richtung geht, und versuche das Gespräch in die andere Richtung zu steuern. Wenn ich merke, dass das dann nicht zum Erfolg führt, dann beende ich es dann auch. Ja. Aber sag dann auch nachher nochmal, warum das in dem Moment nicht fortgeführt wurde, weil das einfach keinen Sinn ist. Also das kann immer mal passieren, und gerade in der Bank hast du ja immer das Thema zwischen dem Markt und Marktfolge, und das ist ja auch immer mal so eine Diskussion.
Findest du?
Gibt es immer
doch,
noch mal.
Doch, das kennen wir alle. Komm, das ist großartig, großartiges Beispiel.
Ja. Genau.
Ja. Hat Heiko Trautmann manchmal Zweifel? Zweifelst du manchmal?
Für mich sind Zweifel eher Chancen. Mhm. Also ich bin eher aus diesem Optimismus herauskommend, bei diesen positiven Themen, so wie bei deinem letzten LinkedIn-Post auch, wo es um das Thema Probleme ging. Da habe ich auch so schön gesagt, für mich gibt es keine Probleme, sondern mit Aufwand verbundene Lösungen. Und Zweifel sind für mich dann einfach eher auch mal so ein Trigger, und zu überlegen, Mensch, was mache ich denn aus dem Thema? Wo habe ich vielleicht was übersehen, was ich jetzt anders machen kann? Also ist für mich einfach ein Startpunkt für die nächste Reise dann.
Jetzt wissen wir ja von deiner wundervollen Frau, die hat ja Gewohnheiten. Das hat viel mit Schwimmen, Wasser und Kälte zu tun. Das finde ich ja ganz großartig. Hast du auch Gewohnheiten, die dir Kraft geben, wo du so sagst, so muss ein Tag ablaufen?
Also was ich wirklich begonnen habe jetzt über die letzte Zeit, längere Zeit, ist dann morgens wirklich mit Meditation und Yoga zu starten. Hat mir auch Nicole näher gebracht, als sie mit den ganzen Themen rund um Achtsamkeit sich stärker beschäftigt hat. Das ist ganz wichtig geworden. Was für mich mittlerweile auch dazu gehört, ist, sie am Wochenende zum See zu begleiten, wenn sie da wieder dann ins eisige Wasser geht.
Wahnsinn.
Das ist für mich dann auch mal so eine Auszeit dann nochmal. Das ist im Winter natürlich auch schön ruhig da sind nicht so viele Leute dann in der Gegend. Das ist dann einfach mal wunderschön, dann schaust du nochmal aufs Wasser, ab und zu auf die Stoppuhr, damit die nicht zu lange drin bleiben. Das ist eine tolle Gewohnheit. Oder dann auch tatsächlich, das ist dann, wo viele mich dann nochmal verrückt erklären, abends, oftmals beantworte ich ja doch nochmal irgendwelche Nachrichten, also mein Mitvorstand, wir sind da regelmäßig abends immer noch im Austausch. Und dann ist irgendwann mal ein Cut, und dann habe ich mir immer angewöhnt, dass ich nochmal ein Album an Musik höre und nochmal eine bestimmte Anzahl von Seiten in einem Buch lese, was gar nichts mit dem Beruf zu tun hat. Dann wird es halt auch mal später.
Okay. Und merkst du das für dich im Kopf, dass du das brauchst? Also dass dir das hilft, auch abzuschalten?
Ja. Also es hilft unheimlich, um einfach wirklich zu sagen, ich starte dann wirklich in den nächsten Tag dann wieder mit viel Energie. Das ist, glaube ich, auch das, was die Nicole dann nervt, weil der Wecker klingelt. und dann bin ich kurz drauf schon aufgestanden und auf dem Weg ins Bad. Attacke. Und genau. Ja. Und sie, oh, muss das sein?
Können wir es mal langsam an. Aber ich feiere dich ja hart dafür, weil ist das nicht schön, morgens die Augen aufzumachen? Und wenn der erste Gedanke kommt, dass man denkt, wow, da wo ich gleich hingehen darf, da will ich sein. Ist das nicht großartig?
Also ich finde es schon echt schön.
Schön.
Das war, und was dann auch dazu gehört, ist ganz früh noch die Kaffeemaschine anzuschalten.
So, das hätten wir jetzt komisch gefunden, wenn das nicht gekommen wäre. Ja. Großartig, ja. Danke, dass du das mit uns teilst, finde ich toll. Du hast es natürlich vorhin schon gesagt, Netzwerk. Wie wichtig ist Netzwerk für dich in deinem Leben?
Ist unheimlich wichtig. Ja. Also jetzt nicht nur, dass man sagt, wenn mal irgendwo schiefgegangen ist, da fängt jemand einen auf, sondern auch, um Ideen mal zu wälzen, mal eine andere Meinung einzuholen und auch dann mal über den Tellerrand rauszuschauen. Es gibt da so verschiedene Themen. Wir haben immer noch von der Management School damals eine WhatsApp-Gruppe, wo ein harter Kern auch, mittlerweile sind 12 Jahre her, immer noch untereinander schreibt und Informationen teilt. Auch wenn da jetzt schon der eine oder andere in Ruhestand geht mittlerweile. Und das ist da das Coole, das ist weltweit. Und alle möglichen Branchen sind da vertreten dann halt auch einfach noch.
Okay.
Und dann haben wir auch noch so einen Stammtisch, der sich entwickelt hat aus der Kindergartenzeit. Der ist dann halt schon sehr finanzlastig von den Themen, wo wir da unterwegs sind. Aber das ist auch dann spannend, einfach nochmal die anderen Sichtweisen zu hören, wie jeder in seinem Job da denkt und welche Entwicklungschancen er sieht, was ihn derzeit bewegt, was er vielleicht auch mal an Themen hat mit einem Team, mit seiner Führungskraft dann auch. Das macht dann unheimlich Spaß, in dem Netzwerk sich das auszutauschen.
Ich frage dich mal, du gibst auch unglaublich viel rein in solche Netzwerke oder ziehst du nur?
Ich glaube schon, dass ich auch viel reingeben kann, weil ich ja auch viel erlebe und ich auch ein offener Mensch bin. Und deswegen mir es auch schwerfällt, dann still zu sein, einfach nur zuzuhören. Ich genieße auch mal zuzuhören, einfach mal ein paar Gedanken mehr dann darüber zu machen, was die anderen dann auch sagen. Aber ich will das auch dann natürlich mal meine Erfahrungen dann schildern.
Gibt es Stress in deinem Leben?
Also es gibt wahrscheinlich schon was als Stress bezeichnet, aber ich sehe es im Moment einfach als positiv.
Okay.
Es ist, halt, glaube ich, schon so ein Punkt, wo man immer wieder aufpassen muss, dann, dass das ins Negative umschlägt, geht ja ganz, ganz schnell. Das habe ich auch früher schon bei Kollegen gesehen, wo das wirklich gefühlt von einer Minute auf die andere mal war. Kann ich mir jetzt bei mir schwer vorstellen, weil auch sagt das ganze Umfeld, was ich habe, da ist auch noch genügend Ablenkung da. Es ist nicht nur der reine Fokus auf jetzt den Beruf. Da gibt es einfach noch viel zu viele andere Themen.
Ihr habt ja auch zusammen zwei wundervolle Töchter, die maximal erfolgreich sind im Leben, so in meiner Wahrnehmung. Und ist das für dich auch wichtig, als Familienmensch da komplett reinzutauchen und dann abzuschalten?
Also es ist total wichtig. Es ist unheimlich schön, diese ganze Familie so zu haben. Auch spannend zu beobachten, wie sich das Miteinander in der Familie über das zunehmende Alter der Kinder dann auch ändert. Weil am Anfang bist du natürlich so ganz, ganz sorgsam. Dann kommt so die Phase, wo man sagt, okay, jetzt kannst du mal so langsam auch als Eltern dein Leben wieder ein bisschen zurückzugewinnen. Und dann werden sie noch selbstständiger. Dann kommen ganz andere Fragen, die dann die Kinder nicht stellen. Das ist schon total faszinierend, das zu sehen. Und das ist auch immer wieder schön. Da freue ich mich dann auch immer, wenn ich zurück bin. Oder auch so eine Morgensroutine. Hat ja Nicole schon berichtet, die groß ist ja in Kanada. Julia ist noch zu Hause, die dann jeden Morgen zu wecken, das ist so eine Routine und jeden Donnerstag dann Pfannkuchen zum Frühstück zu machen.
So. Ich glaube, ich möchte einziehen. Also, Schatz, wenn du das hörst zu Hause, jeden Donnerstag haben die Trautmann Pfannkuchen. Wir sollten reden.
Ich kann das Rezept auch rüberschicken.
Ja, du solltest mit ihm telefonieren, finde ich. Wie schön. Ah, das ist so schön, dass du uns daran teilhaben lässt. Ja. Gibt es was, wo du sagst als Papa, das möchte ich meinen Töchtern mitgeben, so als für ihr Leben, so als Eltern haben wir ja manchmal eine Idee, wie das Leben so sein könnte. Was würdest du jungen Menschen, deinen Kindern und anderen raten zum Thema Erfolg?
Einfach machen. Also sich wirklich Sachen trauen. Das ist natürlich so ein bisschen Zwiespalt, weil wenn ich jetzt zum Beispiel dann sage, Mensch, trau dich jetzt das und das zu machen, dann heißt das, machst du es auch nicht. So, nee, also ich mache jetzt kein Bungee-Jumping, nein, ich gehe nicht mehr in den Hochseilgarten. Habe ich früher gemacht, muss jetzt nicht mehr sein. Das ist dann immer so dieses Thema, wie ernst wird man dann genommen, wirklich wortwörtlich. Aber der Grundtenor sollte wirklich sein, traut euch was, steht zu euch, steht zu euren Ideen und macht es dann einfach. Also das haben wir bei beiden gesehen. Nicole hat es berichtet mit Lotta in Kanada. Julia hat dann irgendwann beschlossen, nach der 8. Klasse, ich möchte jetzt die Schule wechseln, ich möchte jetzt hier auf die Schule gehen. Und hat, cool, und hat sich da super zurechtgefunden dann auch gleich. Also
super.
Wirklich dann in dem Thema, sich in ein neues Umfeld zu integrieren, gar keine Gedanken gemacht, dass das vielleicht nicht hätte funktionieren können, sondern einfach, ich mache das jetzt.
Ja.
Ich bin da total zielstrebig und hat super funktioniert und ist da auch super angekommen dann.
Und Kanada ist ein besonderer Ort für euch. Wir haben es gerade gehört. Eine der beiden ist in Kanada. Bist du oft da dann? Versuchst du oft da hinzukommen?
Also ich war einmal da, habe sie aber auch kaum gesehen, weil da war schon wieder Schule. Ich habe das dann, das war eher für mich noch so eine Auszeit. Aber ansonsten ist es auch dahingehend schon besonders, weil Nicole und ich damals unsere Hochzeitsreise tatsächlich auch in Kanada hatten. Also insofern ist da vielleicht irgendwas in den Genen bei den Kindern noch angekommen.
Ja.
Julia hat ihre Schwester dann auch schon in Kanada besucht. Das war auch super. Also, irgendwann kam dann halt der Anruf, ich möchte dann hier bleiben. Und der erste Kommentar von Julia war dann gewesen, ich besuche dich in den Herbstferien, aber ich komme alleine, ohne Mama und Papa. Das hat sie auch gemacht. Die ist alleine rübergeflogen, war 2 Wochen da.
Wahnsinn.
War super.
Also ich glaube, Angst kennen eure Töchter nicht, ne? Es ist ja großartig, wie die das so meistern.
Wahnsinn. Also ich finde es auch klasse. Vielleicht Respekt vor gewissen Themen auf jeden Fall.
Das ist gesund.
Aber in die Richtung auch ein durchaus gesundes Selbstvertrauen und eine Zielstrebigkeit.
Mhm. Und hast du einen Tipp für Menschen, die sich jetzt sehr inspiriert fühlen durch dich und du sagst ja auch einfach machen, wenn dann doch mal so die Angst nachts um 2:30 kommt, gibt es da so einen Tipp, wo du denkst so... Das kann ich euch raten.
Also ich schlafe ja dann meistens nachts um die Zeit, deswegen kommt das dann nicht so ganz, außer wenn dann mal wieder irgendwie Super Bowl ist, dann bin ich dann die Zeit wach. Also grundsätzlich finde ich immer das Zitat von Roosevelt halt genial. Mhm. Das Einzige, wovor wir Angst haben müssen, ist die Angst selbst. Mhm. Und das kann halt auch wirklich lähmen.
Ja.
Ich denke auch, wenn man in dieser so einer Lähmung drin ist dann nachher und immer wieder das entwickelt und sich an diesem Negativen nur hochzieht, dann blockiert einen das dann wirklich. Und dann ist das wirklich auch eine Frage, das Negative zieht das Negative an.
Absolut, ja. Wunderschön, danke dir dafür. Was inspiriert dich in deinem Leben am allermeisten?
Ich bin einfach neugierig. Mhm. Mich macht es Spaß, Neues kennenzulernen. Deswegen lese ich unheimlich viel. Da kriegt man immer viele Ideen. Mhm. Aber auch aus den Gesprächen halt in diesem Netzwerk. Also das ist ja nicht nur ein Netzwerk in so einem beruflichen, sondern wirklich, da gibt es persönliche Bindung einfach. Da ist man unheimlich offen über alle möglichen Themen. Das inspiriert mich dann auch wieder auch zu sehen, wie andere Menschen ticken, was die bewegt. Auch diese Mannigfaltigkeit der Themen, auch bei uns im Team, wir haben jetzt verschiedene Nationalitäten dann auch schon. Wir haben eine ganz, ganz bunte Altersstruktur und dann wirklich auch sehen, wie jeder so unterschiedlich ist. Und dann auch zu überlegen daraus, was wünscht der sich eigentlich für einen Umgang von mir mit ihm dann auch noch.
Mhm.
Das finde ich total inspirierend immer wieder.
Und hast du Momente, wo du so denkst, puh, darauf hätte ich auch gerne verzichtet? Also bereust du vielleicht irgendwas in deinem Leben?
Ich glaube, alles hat seinen Zweck. Mhm. Also auch wenn mal Sachen nicht rund gelaufen sind, hat man ja immer zwei Möglichkeiten. Entweder ich versinke da in Trübsinn und Jammer oder ich sage halt, okay, was mache ich das nächste Mal anders? Mhm. Also da gibt es bestimmt auch Themen, wo ich sage, nee, das war jetzt nicht super. Wo du auch sagst, muss das jetzt sein, wenn wir dann mal irgendwo mit der Familie im Urlaub sind und es regnet jetzt nur oder wir wollen ins Museum und die Kinder wollen jetzt nicht. Das sind dann so die kleinen Themen. Sagt, ach, aber dann findet man irgendwann auch wieder einen Weg.
Ja. Und jetzt leben wir ja in einer besonderen Zeit im Februar 2025. Große Ereignisse stehen in unserem Land an. Wir haben uns aber bewusst dafür entschieden, das politische Thema außen vor zu lassen. Das mag ich auch, dass wir das heute nicht besprechen. Aber wir erleben ja viel Kritik und Ablehnung so gerade in der Öffentlichkeit. Also die Berichterstattung hat sich ja schon sehr gewandelt. Hast du eine Idee dazu, wie wir so Kritik und Ablehnung, gerade auch im Business, wie man damit umgehen kann?
Also wir sind ja bei uns wirklich komplett offen. Wir sind sehr, sehr breit aufgestellt. Wir haben den Kooperationspartner mit den Studierenden, die sind noch mal vielfältiger aufgestellt. Das ist einfach wunderschön. Ich habe immer mal wieder das Gefühl, diese Ablehnung, die beruht auf einer Meinungsmache von wenigen. Also es ist eher die Minderheit.
Ja.
Vielleicht ist es aber auch wirklich ein Punkt, über die sozialen Medien kriegt man natürlich eine breitere Basis auf einmal geschaffen. Man kann das schneller publizieren. Das ist vielleicht tatsächlich ein Problem. Deswegen sollte man vielleicht mal anfangen, noch mal in viel, viel früher bei den Kindern und Jugendlichen in der Schule den Umgang mit Medien, dem Wahrheitsgehalt, diese Themen voranzutreiben. Also ich weiß, bei unseren Töchtern war damals in der Grundschule schon das Thema Medienkompetenz. Und das war jetzt nicht nur der Umgang mit der Hardware, sondern damals kam auch schon das Thema, wie man mit Nachrichten umgehen kann, was man sich für Fragen stellt und auch überlegt, aus welchem Hintergrund wird sowas dann gemacht. Und ich fand es immer bemerkenswert, bei Kika gab es ja dann immer Logo als Kindernachrichten und wie die das erklären.
Mhm.
Und das finde ich halt, ist ein toller Ansatz an sich. Und in diese Richtung sowas voranzutreiben, das wäre halt schon toll.
Ja, und du sprichst es an, ob das Logo ist oder die Sendung mit der Maus. Ich muss das ansprechen als Rheinländerin. Das dürfen wir gar nicht unterschätzen, wie wichtig es ist, unsere Kids den Faktencheck näher zu bringen. Ne?
Ja.
Also ganz wunderbar, dass du das thematisierst. Ja. Jetzt ist natürlich so, wenn ich hier einen Vorstand von der Bank sitzen habe, dann muss ich natürlich auch über Leadership sprechen. Ne? Das wäre sonst komisch, da zeigt der Martin mir dann nachher die gelbe und dann die rote Karte. Ne? Wie definiert ihr das Thema Leadership? Du hast eben gesagt, wir sitzen mittendrin in diesen beiden Büros, die wir da kreiert haben. War das komisch für eure Leute? War das komisch für dich? Warst du ein Einzelbüro gewohnt oder sagst du, das ist das Beste, was ich an Entscheidungen jemals getroffen habe?
Ich hatte mal ein Einzelbüro auch, habe aber bei einer anderen Bank auch schon mal im größeren Raum zusammensetzen, lang nicht so wie jetzt in den Handelsräumen mit ein paar hundert Leuten. Aber schon mit so 10 Leuten waren wir damals auch. Ich finde das super, dass wir so zusammensitzen, weil man sich einfach schnell austauschen kann. Und wir haben für uns halt wirklich mal definiert, Leadership ist im Wesentlichen, dem Team die Freiräume zu geben, auch selber mit Entscheidungsvorschlägen zu kommen, Ideen einzubringen. Das wollen wir sehr, sehr stark fördern, das wollen wir auch so beibehalten. Ja. Klar gibt es auch manchmal dann Punkte, wo man sagt, das ist das Ziel. Dann ist aber auch die Maßgabe der Weg dazu, den bestimmt ihr selber. Gebt aber bitte Bescheid, wenn ihr merkt, ihr nehmt jetzt gerade einen Umweg, ihr wollt jetzt von München nach Hamburg, habt aber gerade einen Zwischenstopp in Athen eingelegt. Das wäre jetzt dann gut, wenn wir da vorher was wissen, dass das nicht so rund läuft und nicht kurz vor dem Ziel hat. Und ansonsten wollen wir das auch so offen leben, dass wir auch für Kritik natürlich offen sind. Das wollen wir annehmen, weil sonst können wir uns auch nicht da in der Richtung weiterentwickeln. Und in dieser kleinen Einheit ist das ganz, ganz wichtig.
Ja. Und gibt es auch mal so Daten oder Themen, wo, stelle ich mir jetzt vor, ich bin ja auch in der Bank groß geworden, die dann vertraulich sind? Oder wie geht ihr damit um?
Also wir haben eine sehr, sehr offene Kommunikation. Das haben wir von Anfang an gemacht. Als auch dann der ganze Prozess sich verzögert hat, haben wir dann auch gesagt, und im Übrigen, wir brauchen jetzt nochmal eine Kapitalerhöhung. Ja. Haben dann immer den Stand gegeben, wie das da ausschaut. Das ging bei uns relativ schnell auch. Das war jetzt nicht so kritisch wie bei anderen Banken, wo man in den letzten Monaten in Medien gelesen hat mit Kapitalerhöhung. Das hatten wir ganz anders. Also da hatten wir große Vorteile durch den insgesamt sehr, sehr kleinen Kreis. Das haben wir natürlich gesagt, wir kommunizieren auch, wie das Jahresergebnis ausschaut. Was wir natürlich nicht kommunizieren, sind jetzt irgendwie Gehaltsinformationen. Das ist ganz klar. Aber ansonsten, wie es um uns steht, das wird ganz klar kommuniziert. Wenn wir auch neue Mitarbeitende im Team haben, geben wir da früher schon gleich Bescheid, dass dann jeder weiß, da kommt wieder jemand. Wenn auch mal jemand uns verlässt, hatten wir dann leider doch auch schon gehabt, wird das auch gleich transparent kommuniziert. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass da jeder im Team Bescheid weiß, wo wir gerade stehen.
Und wenn du das so erzählst, dann empfinde ich das so als Grundvoraussetzung für Vertrauen. Also spiegeln euch eure Teammitglieder, dass sie das zu schätzen wissen?
Ja. Kommt bei mir auf jeden Fall so an, dass das sehr geschätzt wird, diese Vertrauensbasis, die da vorhanden ist, diese Freiräume, die eingeräumt werden. Das sagen wir auch jedes Mal, wenn wir hier Bewerber haben bei uns, wie wir da denken. Und dann merken wir, dadurch wird das ganz attraktiv. Und jetzt sind wir ja schon so ein bisschen im Doing bei vielen Themen. Und dann merkst du schon, dass das unheimlich wertgeschätzt wird.
Großartig. Das ist, das gibt so viel Mut, weil das passt so voll in die Wertekultur. Ich feiere dich. Natürlich habe ich noch zwei Fragen mit Blick auf die Uhr. Und eigentlich, glaube ich, sollten wir Martin rausschmeißen und noch 3 Stunden weiterreden. Aber dann natürlich nicht, Schatz, also um Gottes Willen, nein. Wenn du schon mal da bist, wie schätzt du die Zukunft ein zum Thema digitale Transformation? Finde ich, ist ja schon völlig abgenutzt, weil wir sind ja mittendrin. Wie stellt ihr euch auf oder wie bildest du dich da weiter?
Also digital ist bei uns ja schon gang und gäbe. Ja. Also auch da, durch, dass wir halt in den internationalen Umfeld unterwegs sind. Zum Beispiel diese ganze Kontoeröffnung, das geht alles auf dem rein digitalen Weg mittlerweile. Bei den Finanzierungen läuft auch sehr, sehr viel digital. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das weitergeht. Also gerade das Thema künstliche Intelligenz hat unheimlich viele Chancen. Jetzt leben wir halt in Deutschland, wo das Thema Fortschritt oftmals eher aus der Brille betrachtet wird, oh, Risiko. Mhm. Das tut mir dann schon immer weh. Mhm. Ich glaube, da gibt es Möglichkeiten, die Frage, wie man damit umgeht. Mhm. Also gerade in unseren Themen Risikomanagement, Compliance gibt es da, glaube ich, viele Möglichkeiten, mhm. wo wir noch was machen könnten, ändern
Absolut,
könnten.
Absolut, ja.
Ich befürchte fast, das werde ich dann doch nicht mehr erleben irgendwann. Aber es ist wichtig und ich fände es sehr schön, wenn diese Themen aber auch den Jugendlichen nochmal anders näher gebracht werden.
Also würdest du auch sagen, das muss viel stärker
ja.
in den Schulunterricht oder ja. Ja, in also die Förderung?
Das wäre wirklich so ein Thema, die Schule auszurichten an den wirklichen Lebensbedürfnissen. Gab es ja vor ein paar Jahren den Aufschrei, als das war mit dem, ich kann ein Gedicht in 10 ja. Sprachen analysieren, aber ich kann kein Konto öffnen, keine Steuererklärung ja. abgeben. Ich glaube, sowas müsste man tatsächlich mal ja. vorantreiben.
Und da hatten wir ja schon einige Gäste hier, die das auch als Lebensaufgabe sehen. Und das gibt mir immer Mut, dass wir immer mehr werden. Ne? Das ist so, ja. ja, das ist so. Ich habe ja eine Lieblingsfrage relativ zum Ende meines Podcasts hin immer. Das ist ja meine kleine Fee, die vorbeikommt. Und du hättest einen Wunsch frei, egal was. Was wäre das in deinem Fall?
Größeres Verständnis von Menschen wirklich untereinander. Mhm. Weil das merkt man jetzt schon, du hast vorhin gesagt mit dem Thema der negativen Nachrichten, dass man sich einfach wirklich mal wieder darauf besinnt, wozu sind wir eigentlich hier auf der Erde?
Ja. ja.
Das Miteinander und auch mal wertzuschätzen, was wir hier eigentlich haben für Möglichkeiten. Mhm. Und ich glaube, keiner möchte noch in der Steinzeit leben, sondern dass man wirklich wertzuschätzen, welchen Umfeld wir haben, ja. was wir uns alles hier leisten können und das stärker in den Vordergrund zu stellen und nicht immer an den negativen Dingen zu kleben ja. oder die in den Vordergrund zu bringen.
Dem Wunsch schließe ich mich bedingungslos an. Ich finde es wunderschön. Ich bin gerade so fasziniert. Ich glaube, wir haben jetzt weit über 60 Podcasts aufgenommen und jeder wünscht sich was anderes. Es ist so wunderschön und wir nehmen immer alle Wünsche und sagen, bitte alle erfüllen. Ja, das ist so. Würdest du mir was versprechen? Also ich muss das einfach fragen. Die Nicole denkt jetzt so, was kommt denn jetzt? Nein, ich würde mich sehr freuen, wenn wir im Kontakt bleiben. Und ich hätte den riesengroßen Wunsch, irgendwann brauche ich Nicole und ich beide hier, weil das ich hab das die ganze Zeit, trage ich das so in meinem Herzen. Ihr zwei zusammen seid, glaube ich, ja, der Knaller in meinem Podcast, weil ich stelle mir das gerade so vor. Und darf ich dich das zum Abschluss fragen, weil ich glaube zutiefst daran, ist das auch eine besondere Kraft, die du bekommst, weil du einfach diesen Menschen an deiner Seite hast?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Das ist in so einem Umfeld, das hilft unwahrscheinlich, das ist unbezahlbar.
Ja, also ich hoffe, sie versteht das jetzt. Von mir ist es eine freundschaftliche Liebeserklärung von dir natürlich, von deiner Seite. Aber das habe ich ganz selten so gespürt. Ich glaube, ihr supportet euch sehr. Ne?
Ja.
Das ist ja. Und ich glaube zutiefst daran, dass gerade die Menschen, die mit uns das ganze Leben verbringen, einfach auch besondere sein sollten. Ne?
Das ist auf jeden Fall.
Ja.
Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist eine große Stütze.
Ja.
Das ist
so, jetzt kommen wir zum Ende und ich mag eins sagen, das war so inhaltlich brillant und wunderbar für mich. Ich merke das gerade richtig, ich bin total erfüllt. Ich kann einfach nur ganz, ganz herzlichen Dank sagen und dass du das alles mit uns geteilt hast. Das war ein großes Geschenk. Tausend Dank, dass du da warst.
Ich finde es auch total schön. Ich habe mich echt total darauf gefreut im Vorfeld schon und war Wahnsinn, tolles Erlebnis. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ganz lieben Dank. Ihr Lieben, zum Schluss bleibt mir nur noch Danke zu sagen. Danke, dass ihr dabei gewesen seid und euch die Zeit genommen habt. Bis zur nächsten Folge sage ich Tschüss und ja, bleibt im Fokus und damit erfolgreich. Eure Tanja.